Guten Morgen. Zeichen am Himmel haben wir es ja heute schon davon gehabt. Also ihr habt den Planeten gesehen. Im Predigtext geht es tatsächlich auch um Zeichen, Erscheinungen am Himmel. Ich habe mir gedacht, im Nachklapp, wir hatten ja schon mal was mit Offenbarung in letzter Zeit, da dachte ich, im Nachklapp nehme ich mal nochmal einen Text aus der Offenbarung und predige darüber. Da geht es, wie gesagt, um Erscheinungen im Himmel. Ich lese aus Offenbarung 12. Darauf zeigte sich am Himmel eine gewaltige Erscheinung. Es war eine Frau, die war mit der Sonne begleitet und hatte den Mond unter ihren Füßen und trug auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie vor Schmerz aufschreien. Ihr habt's. Ich lese es nochmal, damit ihr das Bild kriegt. Es war eine Frau, die war mit der Sonne bekleidet und hatte den Mond unter den Füßen und trug auf ihrem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie vor Schmerz aufschreien. Dann zeigte sich am Himmel eine andere Erscheinung. Ein großer, feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Jeder Kopf trug eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte der Drache 1/3 der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Er stand vor der Frau, die ihr Kind gebären sollte, und wollte es verschlingen, sobald es geboren wäre. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren wird. Das Kind wurde sofort nach der Geburt weggenommen und zum Thron Gottes gebracht. Die Frau aber flüchtete in die Wüste. Dort hatte Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen, an dem sie 1260 Tage lang mit Nahrung versorgt werden sollte. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael mit seinen Engeln kämpfte gegen den Drachen. Der Drache mit seinen Engeln wehrte sich, aber er konnte nicht standhalten. Samt seinen Engeln musste er seinen Platz im Himmel räumen. Der große Drache wurde hinuntergestürzt. Die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen Engeln. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen: Jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Jetzt liegt die Macht in den Händen des Königs, den er gesalbt und eingesetzt hat. Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder und Schwestern haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis. Sie waren bereit, dafür ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Darum freue dich, Himmel, mit allem, die in dir wohnen. Ihr aber, Land und Meer, müsst zittern, sei der Teufel dort unten bei euch ist. Seine Wut ist ungeheuer groß, denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber die Frau erhielt die beiden Flügel des großen Adlers, um an ihren Zufluchtsort in der Wüste zu fliehen. Dort sollte sie 3,5 Jahre mit Nahrung versorgt werden und vor der Schlange sicher sein. Die Schlange schickte aus ihrem Rachen einen Wasserstrom hinter der Frau her, um sie fortzuschwemmen. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom auf, den der Drache aus dem Rachen ausstieß. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um die übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und festhalten, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Ich habe einer meiner Schwestern davon erzählt, von der, worüber ich predige am Sonntag, gesagt, steht das überhaupt in der Bibel? Und ich sage, ja, das kannst du nachlesen in Offenbarung 12. Also es ist ein Text, den wir, glaube ich, nicht so oft lesen, aber ich dachte, es ist mal eine Herausforderung, darüber zu predigen. Es sind ja zwei Bilder, ihr habt sie noch. Es ist eine Frau, bekleidet mit der Sonne, Füße auf dem Mond und liegt in den Wehen, also ganz kurz vor einer Geburt. Und es ist ein Drache mit 7 Köpfen, 10 Hörnern und auf jedem Kopf hat er eine Krone. Also was sehen wir eigentlich in den Bildern? Ich versuche mal ein bisschen nachzuspüren. Ich glaube nicht, dass ich alles erwische, was da drin ist, aber ich versuche mal ein bisschen nachzuspüren. Eine Frau, Sonne, hell. Also Sonne ist auf jeden Fall hell. Sonne strahlt Glanz aus. Sieht nach etwas Göttlichem aus, würde man mal sagen, von dem, was man sonst so in der Bibel weiß. Letzte Woche hatten wir Mose, dessen Gesicht glänzte, also auch von Gottes Glanz. In der Offenbarung früher wird über Jesus gesagt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne am Mittag. Das ist ganz am Anfang der Offenbarung. Und sie hat eine Krone auf dem Kopf, die Frau. Also irgendwie was mit Macht, mit herrschaftlich. Und dann der Drache, den kennen wir ja auch ein bisschen hier aus dem Odenwald. Wir haben ja viele Plätze, die behaupten, sie seien der Platz gewesen, die Quelle gewesen, an dem Siegfried den Drachen besiegt hat. Dieser Drache sieht ja immer so aus, der ist grün und hat einen Kopf. Aber hier nochmal, wir haben es mit dem Drachen zu tun, der ist feuerrot und hat 7 Köpfe. Ich bin gespannt, wie ihr in eurer Vorstellung, die würde mich interessieren, wie ihr die Hörner auf die Köpfe verteilt habt. Das ist eine interessante Sache dabei, wenn man sich den Drachen vorstellt. Und auch er hat irgendwie Macht. Also auf seinem Kopf sind Kronen oder, wenn man es, glaube ich, genau nimmt, im Urtext habe ich gelesen, sind es Diademe. Und er holt kurz mal ein Drittel der Sterne vom Himmel. Also das muss auch einer sein, der irgendwie Macht hat. Wobei die Köpfe irgendwie symbolisch eine gute Zahl sind. Er ist feuerrot, sieht ein bisschen nach Wut aus, erhitzt, gefährlich. Und wenn man sich die Szenerie dann so vorstellt, also auf der einen Seite hat man eine Frau, die in den Wehen liegt, geschwächt ist, schreit. Und auf der anderen Seite steht direkt davor, also gruselig, steht ein Drache, der versucht, das Kind, sobald es rauskommt, zu verschlingen. Bei Luther steht in seiner richtigen, harten Sprache, damit er das Kind fräse. Also da merkt man so richtig, wie brutal die Szenerie eigentlich ist. Vordergründig ist es völlig klar, was passiert. Die Frau ist nämlich völlig chancenlos. Was soll eine Frau machen gegen einen Drachen, der direkt vor ihr steht und sie liegt schwach in den Wehen. Diese Formulierung, ein Kind, das sie gebären sollte, kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Da ist genau die Formulierung in Lukas 6, 12. Es kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Also, Weihnachtsgeschichte, da deutet noch was drauf hin. Wir haben gerade Psalm 2 gehört und da ist von einem die Rede mit dem Zepter, also der das Zepter in der Hand hat, mit einem eisernen Zepter die Völker regiert. Dieser Psalm 2, den haben die Juden damals immer auf den Messias bezogen. Also das war für sie im Psalm, was passiert, wenn der Messias kommt, da ist ja auch die Rede davon, dass er die Völker beherrscht und so. Der wurde auf den Messias bezogen, also dieser, von dem hier gesprochen wird in der Offenbarung, ist der Messias, Jesus. Vielleicht auch da eine kleine Pointe am Rande. Das Johannesevangelium hat ja überhaupt keine Weihnachtsgeschichte. So richtig, also die mit, wo wir glauben, Ochs und Esel kämen drin vor und so. Johannes holt sie vielleicht jetzt danach. Wenn es denn dasselbe Johannes ist, würden manche sagen. Aber es ist die Weihnachtsgeschichte, nur nicht mit Ochs und Esel, sondern mit einem Drachen. Vielleicht am heutigen Sonntag um eine Woche zu spät. Der letzte Sonntag von nach Epiphanias war letzte Woche. Wir sind heute eigentlich schon in der Zeit vor der Passion. Und dem Drachen ist es dann offensichtlich wichtig, Jesus zu beseitigen. Das hat mich auch an eine Geschichte erinnert, in den Evangelien, wo es darum geht, dass Jesus einmal seinen Gegnern vorhält und sagt und erzählt ihnen eine Geschichte, wie immer Propheten vorbeikommen bei einem Volk und die werden dann immer in irgendeiner Weise misshandelt und am Schluss schickt derjenige, der den Weinberg damals, es ging um einen Weinberg bei ihm, ein Gleichnis um einen Weinberg, am Schluss schickt der Besitzer des Weinbergs seinen Sohn. Und dann sagen sie, naja, wenn wir den jetzt umbringen, dann haben wir es geschafft, dann gehört der ganze Weinberg uns. Ähnlich scheint mir hier die Situation auch zu sein bei dem Drachen. Wenn er den umbringt, wenn er es schafft, den zu verschlingen offensichtlich, dann ist es so, dann ist Jesus weg, dann hat er gewonnen. Es ist vielleicht so, dass in dem Drachen schon deutlich wird, natürlich, wer Jesus angreift, der greift Gott an. Und der Drache hat insofern schon was Elementares begriffen. Wenn er den wegkriegt, wenn er Jesus wegkriegt, dann hat er es auch geschafft, sozusagen Gott wegzukriegen. Die Bilder, die ja da gezeigt werden, oder ein Satz, zeigt ja Jesus Leben eigentlich in einer ziemlich kurzen Form. Also das, es ist der Satz, dass das Kind, also dass Jesus weggenommen wurde und zum Thron Gottes hochgehoben wurde, ist ja eigentlich eine ganz kurze Form von Jesu Leben. Jesu Leben war von Anfang an bedroht. Also das vergisst man auch manchmal, wenn man die idyllische Weihnachtsgeschichte hört, dass eigentlich danach sofort ein Kindermord stattfand, weil man Jesus irgendwie, weil der damalige König Jesus am liebsten verschwinden lassen wollte. Sozusagen, der Drache symbolisiert es auch noch. Jesus, es gibt Mächte, die haben das Interesse daran, Jesus einfach verschwinden zu lassen. Und am Ende wird er ja sogar umgebracht, wobei das dann interessanterweise von eigentlich seine Erhöhung ist. Also Jesus wird umgebracht und in dem Moment seiner größten Niederlage, wo man denkt, jetzt haben wir ihn endgültig, ist er eigentlich erhöht worden. Das wird hier nochmal ganz kurz deutlich gemacht. Also es ist eigentlich eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Nicht die, wo sofort die Engel Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden rufen, sondern die nochmal zeigt, was dahinter ist, wie angegriffen das eigentlich ist, was dann die Engel tatsächlich am Ende ausrufen in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Und sie verweist auf den Sachverhalt, denke ich. Gott ist in Jesus da. Und eigentlich, es geht erstmal um Jesus. Und durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Es ist nicht irgendwie so, wir können irgendwie an den Zugang zu Gott einfach, es gibt was Göttliches und wir können da irgendwie hin, sondern nur durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Und deshalb ist Jesus so umkämpft. Vielleicht erleben wir das ja auch manchmal in Gesprächen oder so, wenn man drauf kommt, ja, über das allgemein Göttliche oder so, da gibt es viele Leute, die würden da sagen, ja, ist gut, da gibt es schon was, was Gutes. Wenn man dann darauf kommt, dass es um Jesus geht, dann beginnen oft die Schwierigkeiten. Ich glaube, da wird manches deutlich. Also in der Offenbarung, das ist vielleicht der erste Punkt, da geht es um Jesus. wie eigentlich in der ganzen Bibel, es geht nicht um einen Weltuntergang, sondern es geht darum, um Jesus. Ein zweites Motiv, was eigentlich auch da drin vorkommt, was sich durch die ganze Offenbarung durchzieht, ist, der Kampf ist gewonnen. Also was ja überraschend ist in der Geschichte ist, es kommt zu einem Krieg im Himmel. Also nicht nur zum Krieg auf der Erde, es kommt zum Krieg im Himmel. Das zweite Spannende ist, wer an dem Krieg nicht teilnimmt. Gott selber nimmt an dem Krieg überhaupt nicht teil. Also der ist völlig raus, der nimmt an dem Krieg überhaupt nicht teil. Der lässt sich sozusagen durch einen Erzengel vertreten. So ernst wird also der Drache dann nicht genommen, das personifizierte Böse nicht genommen, dass Gott selber eingreifen müsste. Er selbst, so weit kommt der Drache gar nicht. Er kommt gar nicht an Gott ran. Und es sind auch relativ dürre Sätze. Der Drache wehrte sich und konnte nicht standhalten. Also es ist ja eigentlich ein lapidarer Satz. Nachdem er solche Bilder aufgebaut hat, dann hätte man auch sagen können, es gibt einen wahnsinnigen Kampf gegen Gut und Böse. Und wir sehen nochmal ein drittes Bild oder so, wie da gekämpft wird. Und wir schauen alle atemlos zu, ob jetzt das Gute oder das Böse siegt. Oder ob Gott siegt oder der Drache. Das spielt hier anscheinend überhaupt keine Rolle. Wir stehen nicht da und denken, oh hoffentlich schafft es Gott. Und es gibt auch keine andere Stelle in der Offenbarung, wo das der Fall wäre. Dass es knapp wäre oder dass man jetzt wirklich Angst haben müsste, dass sich Gott durchsetzt. Es gibt kein Ringen von Gut und Böse mit ungewissem Ausgang. Unser Gott hat gesiegt, jetzt hat er seine Gewalt gezeigt. Also im Himmel ist eigentlich alles schon entschieden, bevor der Kampf anfängt. Der eigentliche Kampf findet dann aber auf der Erde statt. Während Jesus erhöht wird, ist auch interessant, Jesus wird erhöht, stürzt der Drache auf die Erde ab. Und muss jetzt dort auf der Erde anscheinend seine Wut in einem begrenzten Raum und in einer begrenzten Zeit ausleben. Wenn man das liest und sozusagen auf diese Weise mal auf die Welt schaut, dann darf man sich vielleicht nicht wundern, wenn manche destruktiven Kriege stattfinden, wo man sich wundert, warum sie überhaupt stattfinden, warum überhaupt vieles so destruktiv böse ist und man versteht es nicht. Dieser Text versucht auch dafür, oder ich würde mehr sagen, mehr als versucht sagen, dieser Text gibt dafür einen Hinweis, woher das kommen könnte. Er gibt auch mehr als einen Hinweis. Er sagt, woher das kommt. Er sagt, das hat damit zu tun, dass ein Drache hier auf der Welt umhergeht, sich in einer begrenzten Zeit austobt und wir seine Wut an manchen Stellen sehen. Und das hat Auswirkungen auf Gottes Volk. Und da würde ich sagen, die Frau, ich glaube, die hat was zu tun in dieser Geschichte mit Gottes Volk. Das ist, die steht als Bild auch für Gottes Volk. Das führt dazu, dass dieser Drache auf der Erde geworfen ist, dass sich eben die Wut auch gegen die noch weiterhin richtet, die zu Gottes Volk gehören. Was der Drache ja veranstaltet, ist irgendwie eine Jagd auf alles, was zu Gott gehört. Und da gehört beides dazu, dass Menschen sterben, steht in dem Text, weil sie zu Gott gehören, und dass Menschen bewahrt werden. Auch das steht in dem Text, es gibt beides. Aber es gehört zur Realität und die Realität, die sehen wir auch heute. Also es gibt da durchaus Gebiete, Länder in der Erde, wo es gefährlich ist, wo man sich nicht sonntagmorgens einfach in den Raum reinsetzt und dann mal von Jesus redet, Jesus anbetet, sondern Es gibt es ja auf der Welt. Also es ist zu beobachten, dass Christen verfolgt werden und auch am Ende sterben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und interessanterweise wird ja der Kampf auf der Erde gewonnen. Besiegt durch das Blut des Lammes. Das habe ich ja schon gesagt, dort wo die größte Niederlage ist, dort wo Jesus stirbt, das ist anscheinend der größte Triumph. Das ist in Wirklichkeit ein Sieg. Und darauf zu setzen, das ist offensichtlich das, was diesen Drachen besiegt. Und es ist ja gar nicht so der Aufruf, dass man jetzt durchhält, und es ist gar nicht so, er müsste jetzt unbedingt durchhalten, sondern das kommt anscheinend daraus, dass man da drauf setzt, dass es nicht zu Rückzug führt, sondern zu bekennen. Dass man sagt, ja, Jesus, der hat auch für mich gesiegt. Das irgendwie klingt das auch nicht zwanghaft in dem Text, sondern mehr so, ich erkenne das, was Jesus für mich getan hat. Und dann bekenne ich das auch. Ich beziehe es auf mich und rede auch drüber, auch wenn es nicht gern gehört wird. Haben wir überlegt, was ist das eigentlich für ein Text jetzt? Klassisch denken ja manche, Offenbarung ist so so eine Art Fahrplan. Also man kriegt da gesagt, wie die Welt abläuft. Bin ich eher skeptisch. Ich glaube, das ist ein Text, der uns nochmal, oder wie viele Stellen der Offenbarung, will uns dieser Text zeigen, einen Durchblick auf die Wirklichkeit geben. Er will uns einen Blick geben, was eigentlich sozusagen hinter den Kulissen passiert. Was hinter den Kulissen unserer Welt passiert, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, die Offenbarung tut es in vielen Bildern, ja oft in Bildern, dass es immer wieder darum geht, was geht eigentlich hinter der Welt ab. Wozu sind solche Texte in der Bibel? Ich hatte ja gesagt, ein Motiv, was sich durch die Offenbarung immer durchzieht, ist, Gott hat gesiegt. Und am Ende ist sozusagen, wird die Macht bei Gott sein. Wir hatten ja vor 14 Tagen, glaube ich, eine Predigt zum Thema, woher kommt Trost? Da ist mir nochmal eingefallen, es wird immer gesagt, ja, vertrösten sei eine kritische Sache. Ich glaube, vertrösten ist nicht so schlecht. Vertrösten macht jeder gute Arzt, der sagt, du kriegst jetzt ein Mittel mit Nebenwirkungen, das wird ganz furchtbar werden für dich. Aber am Ende wird es gut für dich ausgehen. Das ist nichts anderes als eine Vertröstung. Ich glaube, bei der Vertröstung ist nicht entscheidend, dass vertröstet wird, sondern entscheidend ist, ob das, was man hinterher, auf was man einen vertröstet, ob das tatsächlich eintrifft. Wenn das nicht eintrifft, dann ist eine Vertröstung tatsächlich ziemlich schlecht. Aber wenn das eintrifft, dann war eine Vertröstung gerechtfertigt. Dann haben wir gesagt, hier, du kannst dir Trost holen aus dem, dass es am Ende gut wird. Am Ende wirkt das Mittel. Und ich glaube, diese Texte, solche Texte, die weisen uns darauf hin, bei allem, was wir vielleicht auch dran nicht verstehen. Gott hat gesiegt und am Ende geht es tatsächlich gut aus. Und ich glaube, das ist Trost für die Menschen, die schwerer haben wie wir als Christen, und es ist auch Trost für uns in allem, was wir erleben. Jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Amen.